Herr Grabka, Sie haben die Vermögensverteilung in Deutschland analysiert. Wie hoch ist das individuelle Nettovermögen im Durchschnitt und aus welchen Komponenten besteht es?
Im Durchschnitt haben die Deutschen im Jahre 2012 ein Nettovermögen in Höhe von etwa 83.000 Euro. Das setzt sich zusammen aus dem selbstgenutzten und sonstigen Immobilienbesitz, aus dem Geldvermögen, aus dem Betriebsvermögen, auch Anwartschaften gegenüber der Bausparkasse zum Beispiel. Hypotheken werden davon abgezogen und natürlich auch die Konsumentenkredite.
Welche Vermögensart spielt dabei die größte Bedeutung?
Die quantitativ wichtigste Vermögenskomponente in Deutschland stellt der selbstgenutzte Immobilienbesitz dar. Zwar halten nur etwa 38% der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, eine selbstgenutzte Immobilie, aber der Wert dieser Immobilien beträgt eben im Durchschnitt bei den jeweiligen Vermögensbesitzern über 150.000 Euro.
83.000 Euro ist das Durchschnittsvermögen, wie gesagt Durchschnitt. Wie ist denn dieses Vermögen verteilt?
Ein Standardmaß zur Beschreibung der Vermögensungleichheit ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Er hat die Eigenschaft, dass je höher dieser Koeffizient ist, desto mehr Ungleichheit zeigt er an. Und für Deutschland erkennen wir oder haben wir einen Wert ausgerechnet von 0,78. Üblicherweise ist dieser Gini-Koeffizient auf 1 normiert im Falle von positivem Vermögen. Allerdings haben wir eben auch negative Vermögen üblicherweise. Das heißt also, das Maximum wird hier sogar etwas überschritten, kann über 1 liegen. Aber erkennbar ist, dass mit einem Wert von 0,78 wir schon sehr nahe am Maximum liegen.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel. Also wie sieht es denn zum Beispiel aus? Wie viel besitzen die obersten 10% in Deutschland?
Wenn Sie zu den 10% vermögendsten Personen in Deutschland zählen wollen, dann müssen Sie über ein Nettovermögen von mindestens 217.000 Euro in Deutschland verfügen. Wenn Sie vielleicht sogar dem obersten Prozent der Vermögenden in Deutschland angehören wollen, dann sollten Sie schon in etwa ein Vermögen von knapp 1 Million haben.
Wie sieht es im unteren Bereich aus?
Das ist so, dass wir überraschenderweise festgestellt haben, dass der Anteil der Personen, die über ein negatives Vermögen verfügen, das heißt also, sie haben mehr Verbindlichkeiten, als sie Bruttovermögen halten, dieser ist in den letzten Jahren angestiegen und die letzten Zahlen weisen darauf hin, dass wir jetzt einen Anteil von etwa 7% Personen haben, Erwachsenen, die über negative Vermögen verfügen.
Wie haben sich denn Durchschnittsvermögen und Verteilung des Vermögens, also die Vermögensungleichheit, in den letzten Jahren entwickelt?
Wir können einen Zeitraum von etwa 10 Jahren beobachten, das heißt also von 2002 bis 2012. Und da ist es so, dass wir keine signifikanten Veränderungen bezüglich der Vermögensungleichheit beobachten. Man muss allerdings hier vielleicht beachten, dass wir mit einer Stichprobe wie dem SÖP das wahre Ausmaß von Vermögensungleichheit aller Wahrscheinlichkeit nach unterschätzen, da wir ganz besonders vermögende Personen, also das heißt Milliardäre oder auch Mehrfachmillionäre in einer Stichprobe, wie wir sie haben, gar nicht erst zur Verfügung haben, beziehungsweise dass diese nicht enthalten sind. Hier ist aber externe Evidenz vorhanden, zum Beispiel aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, dass vor allen Dingen Kapitaleinkünfte und Unternehmenseinkommen in den letzten 10 Jahren überdurchschnittlich angestiegen sind. Diese konzentrieren sich aber natürlich ganz besonders bei den obersten Einkommensbeziehern.
Sie sagen, das Ausmaß der Vermögensungleichheit hat sich nicht gravierend verändert. Was hat sich denn verändert? Hat sich etwas verändert?
Was wir über die letzten 10 Jahre beobachten können, ist, dass der Anteil der Personen, die verschuldet sind, zugenommen hat. Vor allen Dingen hier der Bereich der Konsumentenkredite hat an Bedeutung gewonnen. Vor allen Dingen in Ostdeutschland sieht man, dass mehr Personen über Konsumentenkredite verfügen als in Westdeutschland. Ich interpretiere dieses Ergebnis so, dass im Rahmen des Niedrigzinsumfelds schlicht und einfach Konsumentenkredite, also der Einzelhandelsunternehmen, die oftmals eine Nullzinsfinanzierung anbieten, natürlich für die privaten Haushalte attraktiv geworden sind und deswegen diese Form der Finanzierung verstärkt in Anspruch genommen wurde.
Wie groß sind denn dabei die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland?
Es ist weiterhin so, auch jetzt fast mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass die Vermögen in Ostdeutschland signifikant niedriger ausfallen als in Westdeutschland. Wenn man vielleicht mal ein Beispiel nehmen möchte, im Durchschnitt verfügen westdeutsche Erwachsene im Jahre 2012 über etwa 94.000 Euro. In Ostdeutschland liegt dieser entsprechende Wert gerade mal nur bei 41.000 Euro.
Wie groß sind denn die Unterschiede, was die soziale Stellung angeht?
Hier finden sich durchaus signifikante Unterschiede in der Bevölkerung. Also zum Beispiel ist es so, dass je höher die berufliche Stellung ist, desto höher ist auch in der Regel das zur Verfügung stehende individuelle Vermögen. Eine besondere Gruppe, die uns vielleicht auch hier aufgefallen ist, sind die Arbeitslosen. Das ist die einzige Gruppe nach der beruflichen Stellung, die in den letzten 10 Jahren signifikant Vermögen eingebüßt hat. Wir interpretieren dieses Ergebnis so, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Hartz-IV-Gesetzgebung wirkt, weil nämlich der Bezug von diesem staatlichen Transfer erst dann möglich ist, wenn kein nennenswertes Vermögen mehr vorhanden ist, bis auf ein gewissermaßen geschütztes Schonvermögen. Und das hat eben scheinbar dazu geführt in den letzten 10 Jahren, dass eben die Vermögen der Arbeitslosen deutlich geschrumpft sind.
Wie ist die Vermögensungleichheit in Deutschland im internationalen Vergleich zu beurteilen?
Es ist so, dass mit den Daten der Europäischen Zentralbank seit etwa 2011 wir auch international vergleichende Informationen haben zur Vermögensungleichheit, zumindest im Euroraum. Und das ist so, dass Deutschland mit Österreich die höchste gemessene Vermögensungleichheit hat. Also auch hier liegt ein Gini-Koeffizient von deutlich mehr als 0,7 vor. Andere Länder im Euroraum, wie zum Beispiel die Niederlande, haben einen Gini-Koeffizienten von 0,6. Aber es gibt auch Länder, die deutlich geringere Vermögensungleichheit aufweisen, wie die Slowakei mit 0,45. Vielleicht auch interessant ist zu wissen, wie die Vermögensungleichheit in den USA ist. Diese ist traditionell noch deutlich höher als auch in Deutschland und hat im Jahre 2010 einen Wert von 0,87 sogar gehabt.